Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Der größte Regenwald der Welt. Der ist am Amazonas und er brennt. Die 7 Anrainerländer, das sind Brasilien, Bolivien, Kolumbien, Ecuador, Guyana, Surinam und Peru. Diese 7 haben jetzt einen Pakt zu einem besseren Schutz geschlossen. Einzelheiten von Ivo Maruschik.
Der ecuadorianische Präsident Moreno sang statt eines Redebeitrags ein Lied. Evo Morales aus Bolivien erklärte, an allem sei nur der Kapitalismus schuld. Und Brasiliens Präsident Bolsonaro unterstrich noch einmal, dass er sich von niemandem in seine Amazonaspolitik hineinreden lassen will. Er war per Video zum Gipfeltreffen in der kolumbianischen Urwaldstadt Leticia zugeschaltet. Das Abkommen enthält nur wenige konkrete Zusagen. Die Staaten des Amazonasgebiets versprechen, Wetterdaten auszutauschen. Und auch Informationen über Abholzungen und illegale Bergbauaktivitäten sollen mit den Nachbarn geteilt werden. Und in Zukunft soll ein gemeinsames Satellitensystem Waldbrände orten.
Vom Schutz des Regenwalds haben die einzelnen Staaten also sehr unterschiedliche Vorstellungen. Immerhin eine enge Zusammenarbeit soll es geben bei Wiederaufforstung, bei der Brandbekämpfung oder auch beim Vorgehen gegen illegalen Bergbau. Jens Biski, der Umgang mit diesem riesigen Waldbränden im Amazonasgebiet, das ist ja weltweit auf Kritik gestoßen. Verbrennt da die Lunge der Welt und müssen wir aus der Ferne uns da einschalten?
Wir müssen uns dafür interessieren.
Das tun wir.
Das tun wir, deswegen reden wir darüber. Was heißt, müssen wir uns da einschalten?
Es hat ja eine Rolle gespielt.
Brasilien ist ein souveräner Nationalstaat. Jetzt würde ich davon ausgehen, dass in den nächsten 30 Jahren, und danach bin ich nicht mehr da, auf der Welt das meiste noch in souveränen Nationalstaaten entschieden wird. Das wird sich so schnell nicht ändern. Wie kommt man jetzt zu einer Kooperation? Weil das, was da mit dem Regenwald passiert, natürlich die ganze Welt betrifft. Nur, was wollen Sie machen? Wollen Sie Brasilien in die Isolation treiben, weil die den Regenwald nicht schützen? Wollen Sie einen Krieg deswegen beginnen? Ist auch nicht unbedingt umweltfreundlich und außerdem nicht gerechtfertigt, nicht humanitär. Ja, was will man da machen? Man muss mit den Leuten reden. Insofern ist das jetzt die Anrainer, dass jetzt die Nachbarn sich dort verständigt haben, ein erster Schritt. Und alles andere dauert lange und braucht die Mühen der Diplomatie.
Die Länder dort, die müssen lokal handeln. Das werden sie auch tun. Letzten Endes eigentlich im eigenen Interesse. Aber dennoch bleibt es ja ein globales Problem. Das hat ja zum Beispiel den G7-Gipfel beschäftigt, wo man auch sagen könnte, ey, das ist doch gar nicht eure Agenda unbedingt. Und umgekehrt nutzt der rechtsextreme brasilianische Präsident Jair Bolsonaro das Ganze auch so, um sich selbst zu verteidigen und sagt, Umweltzerstörung muss gar nicht so aufgehalten werden und wirft umgekehrt dem französischen Präsidenten Macron, der sich relativ weit aus dem Fenster gegangen hat, vor, so eine Art Ökokolonialismus zu betreiben.
Ich sehe im Moment, aber vielleicht weiß ich da zu wenig, kein Anzeichen für einen Ökokolonialismus gegenüber Brasilien. Man muss auf der anderen Seite sagen, das wird ja überwiegend für landwirtschaftliche Nutzung, für Viehzucht abgebrannt und zerstört, der Regenwald. Landwirtschaft macht, soweit ich informiert bin, 20% des brasilianischen Bruttoinlandsprodukts aus. Dass ein Präsident sich darum kümmert, ist verständlich. Ich finde es nicht richtig, in welcher Form er das getan hat. Nur nochmal, was wollen Sie tun? Wir können uns hier gerne empören. Daraus folgt erst einmal nichts.
Es gibt ein konkretes Beispiel. Eine europäische Modekette zum Beispiel will keine brasilianischen Tierhäute künftig mehr verwenden, kein Leder. Sind solche Boykotte dann tatsächlich wirksamer als Reden oder gar zu drohen?
Das kommt drauf an. Man muss Boykotte in meinen Augen immer mit Gesprächsangeboten und mit Alternativen verbinden. Also die Leute, die jetzt von Landwirtschaft leben, wenn wir wollen, dass sie weniger Landwirtschaft treiben, dann müssen sie von was anderem leben. Allein ein Boykott kann auch dazu führen, dass es einen Zurückzug in den Trotz befördert und dass man dann noch weniger erreicht. Aber das ist überhaupt ein Problem bei vielen Themen, die uns beschäftigen. Ob das der Welthandel ist, ob das das Klima ist, ob das Migrationsfragen sind, dass wir nationalstaatlich agieren und es prinzipiell mit globalen Problemen zu tun haben. Und wir haben im Moment leider eine Zeit, in der in vielen einzelnen Staaten die sagen, ihr da draußen habt uns gar nichts zu sagen, das ist unser Land. Und obwohl sie natürlich in einer internationalen Verflechtung agieren, dass die im Moment triumphieren und sich sehr stark fühlen. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie man darauf politisch reagieren soll, sonst wäre ich Politiker geworden. Ich kann das Problem nur beobachten. Und wir haben beim Umweltschutz oder beim Aufhalten, bei der Korrektur des Klimawandels auch das Problem, dass wir zwar wissen, dass wir sehr viel tun können, dass wir es aber so schnell nicht erleben werden, dass das positive Folgen hat. Also man da sehr viel Geduld haben. Man muss sich auf sehr komplizierte, langwierige Prozesse einstellen.
Um es kompliziert auszudrücken, leidet die Welt unter kognitiver Dissonanz oder praktisch, wir wissen alle, es muss was getan werden. Wir wissen auch, wir haben nicht unendlich viel Zeit, aber wir reden lieber, statt etwas zu tun und sägen damit berühmtes Bild an dem Ast, auf dem wir sitzen.
Es passiert ja schon sehr viel, man soll das nicht kleinreden. Im Moment sehe ich ein großes Problem darin, dass viele so tun, als ob die Frage des Klimawandels eine Glaubensfrage sei. Und man könne es sich auch leisten, gar nichts zu tun oder erstmal abzuwarten und vor den Klimahysterikern zu warnen. Das ist natürlich absurd.
Jetzt spoilern wir mal kurz. In der nächsten Woche wird Alexander von Humboldt 250 Jahre alt, 14.09.1769, wenn ich es richtig gelesen habe. Der war ja auch bekannt für Forschungsreisen nach Lateinamerika. Sie haben sich schon damit beschäftigt und werden drüber schreiben. Gibt es da Erkenntnisse, die zur aktuellen Situation helfen?
Alexander von Humboldt beobachtet schon Veränderungen im Klima und in der Umwelt. Nicht so sehr auf seiner Reise durch Lateinamerika, sondern vor allem auf seiner Russlandreise 1829, die ihn bis an die Grenze zu China führt. Da sieht er dann etwa, dass das Asowsche Meer kleiner wird, anfangen auszutrocknen. Da sieht er, dass Wälder verschwinden und sagt, das wird Folgen haben. Interessant ist bei Humboldt, dass er, und davon kann man, glaube ich, mehr lernen als von einzelnen Sätzen, dass er immer versucht, sehr viele verschiedene Disziplinen heranzuziehen. Physik, Geologie, Geographie, Meteorologie, Geschichte, einiges mehr. Und dass er auf der anderen Seite auch immer versucht, sinnlich anschauliche Bilder zu liefern. Das ist, glaube ich, etwas, was heute ganz wichtig ist, dass man über Natur nicht nur als etwas Totes, das man wie ein Objekt beschreiben kann, redet, sondern es auch hineinnimmt und begreift, dass wir letztlich auch zur Natur gehören, auch wenn wir uns ihr gegenübergestellt haben.